Ich höre dir fasziniert zu und habe mir währenddessen so überlegt, man könnte jetzt einfach sagen, willkommen bei Vollmiet, dem Podcast mit mehr Fleisch fürs Geld. Gute und Servus, du hörst die neue Folge von Vollmeter, dem Podcast mit mehr Horizont fürs Hirn. Ich bin Daniel Höhli und einmal im Monat komme ich virtuell zusammen mit Ecki Graumann und dann reflektieren wir, was uns im letzten Monat so bewegt hat. Und bei mir war das ehrlich gesagt viel zu viel. Und ich glaube, das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle. Wir sprechen über den unfassbar vollen, intensiven, bewegten Monat Juni. Über Philipp Mickenbeckers Tod, über gesunde und nachhaltige Ernährung und über die schwierige Frage, wer wir eigentlich sind. Bevor es losgeht, könnt ihr schnell noch unseren Podcast abonnieren und euch am Ende überlegen, wem ihr diese Folge vielleicht mal weiterempfehlen könnt. Und wer mag, kann gerne mal bei unserem Telegram-Kanal Vollmeter vorbeischauen. Viel Spaß mit der neuesten Folge von Vollmeter. So, Ecki, ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Nein, wirklich jetzt? Es geht doch los.
Es geht einfach los. Ich habe uns einfach ins kalte Wasser geschmissen.
Okay, sehr gut.
Das ist krass, ne?
Ja. Also nachdem es zum ersten Mal irgendwie technische Schwierigkeiten gab, überraschenderweise, legen wir jetzt einfach trotzdem los.
Das fordert dich auch heraus, ne? So.
Ich liebe das gar nicht, wenn so technische Sachen nicht funktionieren. Ich kriege da richtig so ein Flashback. Ich war ja mal Tontechniker in meinem Leben, in meinem FSJ. Und da habe ich echt viel Überforderung erlebt, weil mir das niemand so richtig beigebracht hat. Und dann denke ich immer so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein, das muss doch funktionieren.
Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich der Perfektionismus, der so herausgefordert wird, ne? So dieses zu merken, man hat es nicht in der Hand, man hat es nicht unter Kontrolle und man kann irgendwie nur hoffen, dass alles gut geht. Sowohl technisch als auch fürs Gespräch, weil wir echt grandios vorbereitet sind, ne?
Wie meinst du das?
Naja, also normalerweise bereitet man sich ja gerne oder ich bereite mich auch gerne auf ein Gespräch vor, mache mir Gedanken, stelle mir Fragen oder überlege mir Fragen, die ich dann zum Beispiel dir stellen könnte oder. Heute fehlte die Zeit dazu, ne? Wir kommen wahrscheinlich darauf zu sprechen, warum das so war, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht so die ideale Gesprächsführung. Und das ist so ein bisschen dieses unvorbereitet sich drauf einlassen auf den Moment. Ja, du hast keine Fragen auf deinem Papier stehen, du hast überhaupt nichts irgendwie da. Ein, zwei Stichpunkte, wo man sich vielleicht dran festhalten kann gedanklich, aber das ist ein bisschen mau. Und das fordert heraus und zum anderen, ich meine, ich nehme dich jetzt zum Beispiel hier über Skype auf und das ist jetzt auch nochmal Neuland für uns, was wir eigentlich nicht machen, wo ich merke, mein innerer Perfektionismus sträubt sich dagegen und sagt so, ah, Skype komprimiert die Gesprächsqualität, das wird nicht so cool, dann manchmal kann das verzögert sein und so und ich merke, dass ich dann, ich muss jetzt einfach loslassen, muss irgendwie innerlich gelassen bleiben und sagen, hey Daniel, wird schon gut.
Ja, das ist für mich voll nachvollziehbar, weil ich durchaus auch diesen Hang habe, Sachen richtig gut zu machen. Ich liebe Gewissenhaftigkeit. Hast übrigens das Klicken gehört? Ich bin so nervös, dass ich am Kugelschreiber spiele. Unfassbar. herrlich. Allerdings ist es halt auch the real life. Also ich meine, wir haben uns ja damals beim Radio kennengelernt und meine große Frustration war, als ich rausgefunden habe, dass halt ein Großteil von den Sachen, die live on air gehen, komplett vorformuliert sind und dass die Krux da drin besteht, so zu formulieren und so zu sprechen, als ob es spontan wäre. Mhm. Und ich dachte mir so, boah, das war so eine echte Enttäuschung. Und das liebe ich so am Podcasten, dass es gibt hier jetzt kein Skript, niemand sagt mir, ob es so spannend ist, dass jemand zuhören wird oder nicht. Es gibt da kein Andreas Faut, gell, der uns da der uns so viele Sachen beigebracht hat und so, ne? Sondern es ist einfach das richtige, echte Leben und ursprünglich ja auch unser Ausgangspunkt. Also dieses, wir machen das Podcasten für uns. Es geht darum, dass wir unser Gespräch auch haben und dass wir an diesen Themen gemeinsam arbeiten, die uns eben gerade beschäftigen.
Voll, ja. Also das trifft es, glaube ich, gut auf den Punkt. Es ist halt nicht ganz so leicht, sich davon freizumachen, weil man dann zum Beispiel, ja, also freudige News, wir haben tatsächlich jetzt zwei Unterstützer, die uns auch mit einem finanziellen Betrag monatlich unterstützen bei Patreon. Da haben wir letzte Folge darauf hingewiesen gehabt, dass es das jetzt gibt, diese Möglichkeit, und in den Shownotes gerne auch nochmal den Link und so weiter. Und das ist mega cool und gleichzeitig fühlst du dich aber dann auch so ein bisschen verpflichtet zu liefern. Weißt du, was ich meine?
Ich habe mich gerade gefragt, ob ich jetzt nochmal gratulieren soll oder ob das dann wieder ein Fass aufmacht. Also, ja. Ja, nee, also Beziehung verpflichtet, gell? Weil du weißt dann, wer sind die Leute, die sich sozusagen dahinter stellen, und die willst du dann auch nicht enttäuschen oder frustrieren.
Beziehung verpflichtet, auch ein interessanter Spruch, ja. Adel verpflichtet, kannte ich bisher.
Echt? Hast du da Connections?
Zu Adel?
Ja.
Nee, gar nicht. Nee, ich komme aus einem anderen Hintergrund, mein Lieber.
Ja, komm, Hintergrund ist doch das Stichwort. Erzähl mal, wo du herkommst. Ich glaube, das bringt uns heute richtig weit, weil es für dich ein sehr, sehr intensiver Monat war und ich vermute, ja, dass das einen großen Inhalt geben wird jetzt.
Gestern Abend, da stellte mir jemand die Frage so: Daniel, wer bist du? Es kam so ein bisschen unerwartet für mich und ich hatte echt keine gute Antwort. Und jetzt muss ich da echt so. Also ich glaube, meine Challenge wird sein, im nächsten Monat da eine gute Antwort drauf zu finden. Weil das Witzige ist ja, ich mache Podcasts und alles Mögliche so, und ich frage also quasi in Interviews und so weiter, frage ich ja ständig andere Leute, wer bist du wirklich? Ja, und so dieses, also wenn du mal weg von Leistung gehst, worüber man sich häufig definiert und all das, oder den äußeren Merkmalen und so, ne? Und das ist total spannend, immer diese Frage zu stellen. Jetzt habe ich sie auf einmal selber gestellt bekommen und habe gemerkt, Mist, ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine gute Antwort, und das wirft natürlich Fragen auf, so, ne, warum? Also, wie kann das sein? Aber bevor wir da zu tief jetzt reinrutschen, vielleicht mal ganz genau nüchtern betrachtet. Also, ich habe dir eben gerade geschildert, ne, mein vergangener Monat sozusagen, der war echt huckepacke voll. Also, das war richtig intensiv und irgendwie auch gut, auch wenn ich es jetzt echt nicht jeden Monat so brauche. Ich kann gleich ein paar Beispiele geben, aber als ich dir erzählt habe, wie klang das für dich?
Ich merke einfach, dass du noch nicht verarbeitet hast. Also das ist wie wenn du mir so einen Einkaufszettel runterliest. So, das ist alles, was mich gerade beschäftigt. Und also wir haben ja vorhin wirklich nur ganz kurz geredet. Ich bin echt gespannt zu hören, was ist wirklich los. Also ich habe zum Beispiel, was den Tod von Philipp Mickenbecker angeht, ich habe deinen Nachruf gelesen. Und das ist ja so ein tiefer Text schon. Allein dieser Text würde ausreichen, um jetzt den Podcast zu füllen. Und du sagst, das waren einfach noch viel mehr Dinge, die dich emotional umgetrieben haben. So, das ist, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Also einfach ein viel zu viel an intensiven Erlebnissen.
Ja, absolut. Ich glaube, Tod zum Beispiel ist einfach so ein großes Thema, wo man auch für sich, also wir haben, Deborah und ich, meine Frau, wir haben mal eine ganze Printausgabe von Shift, diesem Magazin, zum Thema Tod gemacht. Ja, also da kann man sehr, sehr viel sich mit befassen und gar nicht mal so sehr als deprimierendes Thema, sondern tatsächlich in dem vollen Bewusstsein, wir werden alle mal sterben. Also es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, sich erst mit 80 Jahren darüber Gedanken zu machen, sondern das sollten wir jetzt sofort tun. Ja, also sobald ich da eine Möglichkeit habe, darüber nachzudenken, sollten wir uns, glaube ich, damit befassen. Und das ist was, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel als Philipp gestorben ist, also für alle, die Philipp Mickenbecker, denen das nichts sagt, bitte mal googeln oder am besten bei YouTube. Wir verlinken auch gerne den Nachruf in den Shownotes. Das ist, jetzt merke ich schon wieder, jetzt kommen wieder ganz viele, so viele Eindrücke. Ich krieg's, also du hast schon recht, ne? Ich habe dir ein bisschen einen Einkaufszettel genannt, aber welches Gericht ich dann am Ende daraus zubereiten möchte, so, was dann serviert wird, das weiß ich selber anscheinend noch nicht, ne? Also da ist so viel, also das bewegt mich halt. Und ich, das Ding ist, ich will ja nicht wegschauen, auch wenn es unangenehm ist. Also es gefällt mir nicht, es ist total traurig, schmerzhaft. Und ich hatte einige Podcasts mit ihm aufgenommen, sehr persönliche, sehr intime, sehr, sehr tiefgehende. Witzigerweise auch komplett ohne Skript. Also wir haben, ich glaube, in einer Folge habe ich mir so ein paar YouTube-Kommentare mal notiert und habe ihn damit ein bisschen konfrontiert und gesagt, hier, was sagst du denn dazu? Aber grundsätzlich wirklich völlig frei ins Gespräch reingegangen. Und Philipp war echt jemand, dem hast du halt eine Frage stellen können, egal ob die jetzt schwierig oder besonders schwierig war, der hat irgendwie eine super Antwort drauf gefunden. Für mich war das so, ich habe das auch an einer Stelle so formuliert, das war so ein bisschen wie, ach, endlich kann ich mal mit Gott reden, kann dem alle Fragen stellen, die ich ihm eh schon stellen wollte, ja, weil er wirklich so gute Antworten drauf hatte und das mit so einer Herzenshaltung und auch Leichtigkeit getan hat, dass du den Eindruck hattest, ja, durch ihn hindurch spricht jetzt Gott zu dir. Und das ist irgendwie mega cool gewesen, mega wertvoll gewesen. Aber jetzt ist er halt nicht mehr da. Jetzt kannst du ihn nicht mehr fragen. Ja, jetzt ist so ein bisschen wieder das Schweigen in der Leitung. Und das ist so, ah, und dann merkst du aber so, okay, jetzt sind irgendwie wir herausgefordert. Ne? Also jetzt bin ich selber herausgefordert, eben nicht den Fehler zu machen, mich auf einen Menschen zu stützen und mich von ihm abhängig zu machen und immer zu ihm zu gehen, wenn ich irgendwie eine Frage an Gott habe zum Beispiel. Ja, sondern irgendwie, ich bin jetzt selber herausgefordert so und all dieser Gemengenlage irgendwie hast du aber dann plötzlich noch Alltag. Also du hast plötzlich noch Berufsleben, ja, du hast dann auf einmal ein Interview zum Beispiel, das geführt werden will mit einem Astrophysiker. So, und dann lese ich dann sein Buch über Astrophysik und ich hatte in Physik, hatte ich eine 5 gehabt in der Schule, später mal 0 Punkte geschrieben über Quantenphysik und dann gibt es dann ein ganzes Kapitel dazu, wo dann ständig das darum geht und ich check gar nichts, ja, aber ich muss ja irgendwie versuchen, das zu verstehen, um eine vernünftige Frage stellen zu können auch so. Und das ist zumindest mein Anspruch, ne? Und dann merke ich halt, ich habe überhaupt keinen Kopf dafür. Ich würde jetzt am liebsten mich gerade ausklinken und einfach mal versuchen zu verarbeiten, was hier gerade passiert. Und dann machst du die Nacht durch, hast 2 Stunden geschlafen und morgens um 9 steht das Interview an, ja, Podcast. Brüchige Stimme, so richtig so. Gerade kurz vorher eigentlich wäre jetzt der Moment gekommen, wo man dann doch irgendwie eingeschlafen wäre und dann stehst du halt auf um 6 und machst dich fertig, fährst los. Und auf einmal gibt es dann doch auch irgendwie ein gutes Gespräch und man kommt mit einem Astrophysiker auf Philipp Mickenbeckers Tod zu sprechen. Mhm. Und es ist irgendwie ein voll guter Moment, der auf einmal da entsteht, total ungeplant, ja. Und ich fand das so wertvoll tatsächlich. Und solche Sachen, die dann alle in dem letzten Monat jetzt halt passiert sind, also ne, du kriegst, glaube ich, eine Idee davon, was dann so in meinem Kopf da alles rumschwirrt.
Hast du dem Philipp eigentlich gefragt, wer er ist? Also diese Identitätsfrage?
Hab ich das dem Philipp gefragt? Gute Frage. Ich glaube, in der Schlicht und Direktheit so nicht. Müsste ich nochmal selber nachhören. Ich bin ja, das ist ja leider so ein bisschen schade, ne? Ich bin echt vergesslich. Also ich führe dann die Interviews. Jetzt bei Philipp, wie gesagt, war ich nicht vorbereitet, aber sonst, wenn ich zum Beispiel sehr gut vorbereitet bin, und dann führe ich die Interviews, dann weiß ich alles über diese Person so gefühlt, ne? Und dann danach irgendwie vergesse ich ganz, ganz vieles und weiß, kann mich dann manchmal nicht dran erinnern. Und wenn ich es dann später mir anhöre, denke ich so, ach, spannendes Gespräch. Also so, als ob ich es zum ersten Mal gehört hätte manchmal. Also ich glaube, meine Frau könnte jetzt besser beantworten, ob ich Philipp das gefragt habe.
Saß sie am Schnitt?
Teils, ja, ja. Also Deborah hört tatsächlich jede Folge eigentlich, mindestens hört sie sich das an oder schneidet das, bevor das Ganze rausgeht. Das ist so ein bisschen Qualitätssicherung, ne? Bevor, zum Beispiel mit Philipp, ja. Es gab so einen Moment, da habe ich Philipp gefragt, wenn du morgen sterben würdest und du wärst bei Gott, was würdest du ihn fragen? Und dann war wie jetzt auch, ja, war so ein langes Schweigen. Philipp überlegt und sagt so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann wirft er halt die Frage zurück zu mir und sagt, was würdest denn du Gott fragen, ja? War ich natürlich null vorbereitet und so. Dann gab es dann so einen witzig peinlichen Dialog sozusagen, den wir dann geführt haben. Also ich habe einfach nur diesen sinnfreien Gedanken in den Raum geworfen zu sagen, ich habe mich früher in der Schule manchmal gefragt, wenn jemand in der Nase bohrt, ja, und du würdest jetzt quasi das, was da rauskommt, du würdest jetzt ein Ranking haben von allen Leuten, um das vergleichen zu können in der Schulklasse, wo du stehst, ja, an welchem Platz du stehst, sozusagen von der Quantität dessen, was da alles so rauskam und so weiter. Und dann, na, du merkst, das würde dann sehr schnell sehr trashig werden, aber Philipp hat sich da problemlos drauf eingelassen und das war echt witzig.
Ehrlich.
Und nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, dann hat halt Deborah sich jetzt angehört und gesagt, hey, also ihr redet hier eine Stunde lang über Gott und die Welt, über Glauben, Heilung, Wunder. Dieser Part irritiert halt schon sehr stark. Und dadurch, dass ich den halt mit meiner, wie sagt man, also total platt da reingebracht habe, ja, war ich dann auch vollkommen einverstanden damit zu sagen, komm, okay, dann schmeiß mir den raus.
Ja, herrlich.
Ja, also ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht mit solchen primitiven Anekdoten.
Ja, also es ist schon primitiv. Aber es ist ja auch so, wenn du jetzt dann Kleinkinder hast, weißt du halt auch, Kleinkinder haben schon Popel.
Ja.
Ja, und also das, da, ja.
Manchmal beeindruckend groß.
So ist es nämlich. Vielleicht hätten die in dem Ranking richtige Chancen. Die große Frage wird sein, ob wir diesen Teil diesmal drin lassen oder der wird wieder rausgestrichen.
Ne, wir lassen den drin, Ecki. Wir lassen den, also muss vorsichtig sein, ob du den jetzt vertiefen willst oder nicht, weil wir werden den drin lassen.
Vom Niveau her halt, weil es bei uns richtig gut passt.
Einfach. Ja, weißt du, wir beide, ey, genau. bevor ich mich jetzt verrenne, ne? Du hast, wir können auch gerne nochmal darauf zurück, so auf diesen Monat und so weiter. Du hast ja auch quasi insofern nochmal Revue passieren lassen, als dass du dir tatsächlich unsere letzte Folge nochmal angehört hast. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich wollte es nämlich unbedingt tun, weil es so einen Punkt gab, der mich den ganzen Monat auch mit beschäftigt hat. Und ich habe tatsächlich mit mehreren Leuten drüber gesprochen, einfach weil mich das so sehr bewegt hat. Ja. Was war dein Gedanke, als du dir unser Gespräch vor einem Monat da jetzt nochmal angehört hast?
Mehrere. Also einen, den ich mal rausgreife, ist, dass meine Homepage jetzt online ist.
Oh wow, okay, sag mal Domain. Wo kann man dich finden?
eckigraumann.de und die ist nett geworden. Und es gibt aber natürlich, dadurch, dass ich weiß, was homepage-technisch möglich ist, auch die ein oder andere Baustelle noch. Und ich, ja, also für mich hat das so ein bisschen noch nachgeklungen, so dieses, was macht man wie professionell, wie kriegt man Dinge an den Start. Und da ich ja auch eher zum Perfektionismus neige, ist es für mich immer wichtig, Dinge überhaupt erstmal zu machen. Und es war auch voll die gute Erfahrung, in dem Zusammenhang zu sehen, welche Unterstützung ich bekomme. Also zum Beispiel hier aus unserer Kleingruppe oder auch innerhalb der Verwandtschaft, wo jemand Designer ist und mir einfach geholfen hat.
Was heißt Kleingruppe? Für die, die da draußen zuhören und sagen, was ist das für ein Begriff?
Ja, also wir haben halt so einen Freundeskreis von 5 Paaren und wir treffen uns einmal in der Woche abends und erzählen uns, wie es uns geht und beten füreinander und tauschen uns halt aus. Jetzt aktuell machen wir so Beziehungsthemen, Paarbeziehungsthemen und sind da halt einfach als eine Gruppe von Menschen unterwegs, deswegen Kleingruppe. Ja, so, also das gehört quasi zu einer Kirche. Hier in München im ICF sind wir angeschlossen, könnte man sagen. Also es sind halt Freunde, könnte man sagen.
Bei Tobias Teichen.
Ja, genau.
Sehr schön. Hey, cool. Dann, das müssen wir auch mal an anderer Stelle vertiefen, denke ich. Vielleicht gibt es ja auch ein paar da draußen, die sagen, hey, was, wie, wo? Ich habe mehr Fragen als Antworten jetzt gerade. Aber bevor wir jetzt hier den Strang verlieren, das nur als kleine, wie sagt man, Fußnote.
Ja, voll. Ich habe schon versucht, so das neutralste Wort zu wählen, was ich so kenne mit Kleingruppe. Also wir nennen uns eigentlich Hauskreis. Was aber von der Wortbedeutung noch komischer ist. Hä, wie, Häuser stehen im Kreis? Aber die Idee ist einfach, man trifft sich immer irgendwie bei einem der Leute im Haus und das geht halt reihum, mal da, mal da, mal da. Jemand ist immer Gastgeber so. Das war jetzt natürlich mit Corona ein bisschen anders, aber eigentlich ein gutes Stichwort. Wir treffen uns heute Nachmittag dann, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, zum Grillen. Zum ersten Mal seit einem Jahr. Also ich habe eine riesen Vorfreude auf das, was noch passiert heute Nachmittag. Aber zurück zu deiner Frage mit dem Anhören des Podcasts. Ich muss sagen, für mich ist es ein großer Gewinn gewesen, das nochmal zu hören, auch zu reflektieren, was ich gesagt habe über die Zeit mit meinen Kindern nächstes Jahr, wenn Franz hier arbeiten geht. Und wirklich zu sagen, so ist es. Ja, es ist nicht nur im letzten Monat im Podcast so ausgesprochen worden, sondern es ist eine Vorfreude da. Ich freue mich drauf. Ich entwickle innerlich schon eine Perspektive, einen Fahrplan, was ich mit den Kindern machen kann. Und ja, also hier und da bin ich ja durchaus auch mal steil oder provokant, aber ich glaube, ich habe das so auf den Punkt gebracht, dass es auch einfach Platz lässt für andere Lebensmodelle. Das ist mir echt wichtig. Ja, und dann natürlich die Sache mit dem Opfer.
Oh ja, die Sache mit dem Opfer, das ist die, die mich auch beschäftigt hat.
Ja, sag mal, also mich hat die nicht so sehr beschäftigt, weil ja, also ich irgendwie da dann nach dem Gespräch für mich eine Klarheit hatte.
Du hattest aber während des Gesprächs, hattest du ja eigentlich auch sehr, sehr klar formuliert zu sagen, für dich ist es jetzt kein Opfer oder du betrachtest es nicht als Opfer, wenn du jetzt für deine Kinder sozusagen zu Hause bist, anstatt jetzt zum Beispiel arbeiten zu gehen.
Ja, also ich würde halt sagen, dass für mich der Begriff dann so klar war. Also ein Opfer bedeutet für mich halt, also Leiden sozusagen, Leiden auf mich zu nehmen für jemand anders.
Ja, genau. Und das ist halt interessant. Ne? Wir hätten einfach einmal kurz klären sollen, was verstehen wir unter Opfer. Denn tatsächlich, also Leiden, auch das, spannender Punkt, weil man merkt natürlich so, hey, mit Leid, da wollen wir irgendwie nichts zu tun haben. Ne? Und das ist so, ja, lass mal weg. Und auch das finde ich ein spannendes Thema für sich. Ich würde zum Beispiel Opfer gar nicht so sehr als erstes mit Leiden assoziieren, sondern ich habe heute erst von Thorsten eine tolle Definition gehört. Der hat das so ein bisschen gleichgesetzt, fast schon mit Demut, und hat gesagt, das ist halt für ihn freiwillig auf etwas zu verzichten. Und ich glaube, das kommt dem sogar schon recht nah. Also ein Opfer bedeutet, ich verzichte freiwillig auf etwas, was ich vielleicht nicht müsste oder vielleicht sogar ein Stück weit gar nicht will, aber ich tue es trotzdem, weil es mir so wertvoll ist. Das heißt, das ist gar keine negative Sichtweise oder Betrachtungsweise, sondern selbstverständlich sehe ich darin einen Gewinn am Ende des Tages, also etwas Positiveres, auch wenn ich konkret in dieser einen Sache mich zurücknehme und dadurch quasi ein Opfer bringe.
Ja, da haben wir es sozusagen jetzt aufgedeckt, dass wir unterschiedliche Perspektiven zum Thema Opfer haben. Mhm. Also für mich ist zum Beispiel Leid auch nicht jetzt, das absolute Ende. Also da denke ich wieder so als Sportler, wenn ich irgendwas erreichen will, dann muss ich mich auch ein Stück weit quälen. Muss ich eine Leidenschaft, eine Leidensbereitschaft mitbringen. Wenn ich schneller werden will, dann muss ich trainieren, bis ich Muskelkater kriege. Über die Grenzen gehen, sodass das also für mich auch was ist, wo ich sage, ja, da bin ich bereit dazu. Mhm. Aber ich mag den Gedanken von Thorsten auch, zu sagen, es ist was Freiwilliges. Freiwilliger Verzicht.
Yes, ich gucke hier gerade noch, ich erinnere mich nämlich, Kelaya mal wieder, ja, hat wieder zugeschlagen. Der hat nämlich mir da auch so ein paar Gedanken dazu geschrieben und da kamen wir dann auch in den Austausch. Das habe ich jetzt leider nicht aufbereitet und vorbereitet. Mann, das ist echt schade, weil es irgendwie gute Gedanken dazu waren. Aber vielleicht, vielleicht heben wir uns das auch nochmal mit der Kombination. Dein Ü50-Gesprächspartner, den haben wir jetzt heute leider nicht geschafft, mit dazu zu nehmen. Wir haben ja eigene technische Baustellen, wie wir gerade festgestellt haben. aber vielleicht wäre das ja auch spannend, mit ihm nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken, oder? Was meinst du?
Also das wird auf jeden Fall ein Gewinn. Ich war in der Zwischenzeit natürlich wieder mit dem einen Ü50-Freund joggen und da haben wir uns auch gerade über diese Sachen, über Leid auch unterhalten und Opferbereitschaft und auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drauf. Das ist tatsächlich geplant fürs nächste Mal, für die August-Folge, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das sollten wir uns auf jeden Fall vornehmen und ich denke, dann habe ich nicht ganz so einen verrückten Monat hinter mir und dann fällt uns das vielleicht ein bisschen leichter.
Ja. Ja. Hey, ich habe noch ein spannendes Thema. Also
okay, schieß los.
Zumindest für mich spannend. Ich habe ja ganz viel von meiner Ernährungsumstellung erzählt. Mhm. Da habe ich ja auch Opfer gebracht in dem Sinne. Also ich verzichte ja auf viele, viele Sachen, die aber unter Umständen mir gar nicht gut tun. Trotzdem ist es ein Opfer. Und was wir gemacht haben, ist zum Beispiel auf Kohlenhydrate zu verzichten und auf Zucker und auf Zusatzstoffe. Und dadurch, um ausreichend Kalorien aufzunehmen, haben wir halt ganz, ganz viel tierische Produkte gegessen, viel Fleisch. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ist ein Bluttest, um unsere Blutwerte und andere Werte einfach mal bestimmen zu lassen. Und da ist einfach rausgekommen, dass unser Cholesterinwert also richtig, richtig mies ist. Und wir machen das regelmäßig mit diesen Blutwerten, so einmal im Jahr, um halt auch eine Vergleichbarkeit zu haben. Und das hat uns also auch nochmal bestätigt, dass es wirklich nur eine Zwischenphase ist der Ernährung. Ja? Also wir haben auch aufgrund dieser Ergebnisse gesagt, okay, krass, wir müssen die Sachen, die gut sind, mitnehmen, aber wir müssen auch unsere Ernährung wieder normalisieren. Also wieder Kohlenhydrate essen, viel weniger Fleisch. Und viel weniger diese tierischen Produkte. Und also ich habe da voll wieder so eine Ernährungsfreiheit richtig zurückgewonnen. Obwohl, wenn man das vergleicht mit dem Niveau, von wo ich hergekommen bin, das immer noch viel, viel eingeschränkter ist. Für mich sich aber anfühlt wie eine Riesenfreiheit. Und ich glaube, mir ist wichtig zu sagen, dass ich viele Sachen, gerade was meine Neurodermitis angeht, rausgefunden habe und die kann ich beibehalten. Also auf bestimmte Produkte zu verzichten, wo ich dann halt wusste, aha, da reagiert der Körper direkt. Und das ist halt klasse, das nehme ich mit. Und ansonsten essen wir jetzt wieder ausgewogen, nachhaltig. Das ist echt geil.
Das heißt, es ist so ein bisschen ein kontrollierter Schritt zurück, aber eben nicht ganz zurück zu den Ursprüngen, wo ihr herkommt. Also es ist jetzt kein Rückschritt sozusagen, auch wenn manches wieder ein bisschen aufgeweicht ist. Also es ist noch nicht das Anfang vom Ende, sondern es ist halt das neue Kapitel weiter fortgeführt.
Ja, also so würde ich es auch sagen.
Würdest du das, also ne, du hast es jetzt zum Beispiel gesagt, hier für Neurodermitis ganz konkret, das ist ja auch in gewisser Form sehr hilfreich. Würdest du es allen Menschen empfehlen, da nochmal sehr, sehr viel tiefgründiger hinzuschauen? Ich habe ja immer so im Ohr, weißt du, zum Beispiel, du hast jetzt das Wort nachhaltig genommen, ne? Ich glaube, das ist dann auch so ein Triggerwort sozusagen für viele. Viele finden das gut. Also wir versuchen auch grundsätzlich darauf zu achten. Und ich glaube immer, wenn man so die Diskussion, da kommt dann so Fleisch, ja, nein, ne? Und dann, ja, wenn ja, dann versuchst du immer nur Gutes und dann versuchst du natürlich auch weniger und so. Welchen Stellenwert hat die Nahrung so für uns? Wie wichtig ist das? Sollte das vielleicht sein?
Also ich glaube, Ernährung ist absolut wichtig, weil wenn du nichts isst, dann bist du sehr schnell tot. Und gleichzeitig, es darf halt keine Ersatzreligion sein. Also das Leben ist nicht nur dazu da, um zu essen. Ich finde es halt immer wichtig, sozusagen das Ende im Blick zu behalten und meinetwegen so zu essen, dass halt noch Generationen von Menschen auch was zu essen haben. Das finde ich zunehmend wichtig. Und sich, wenn man sich das leisten kann, nachhaltig oder bio oder sonst was zu essen, dann zu sagen, okay, ich bin bereit, das zu tun. Also ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, der tatsächlich entsteht und nicht auf Kosten anderer Menschen zu genießen.
Ist das dann in dem Moment, dass also ich grätsche da einfach mal rein, ne, ist das so,
Ja.
das können sich halt nur die Reichen leisten, gesund und nachhaltig sich zu ernähren? Oder, weil, ne, als Student, also wir hatten ja zum Beispiel schon mal diesen netten Burger King-Part, ich glaube, im Podcast selber noch nie, ne, aber den halt früher man als Student oder als Schüler sowieso, und dann gehst du halt hin und isst das so, ne, und
Ja, ekelhaft.
bei Ecke hat sich das auf jeden Fall stark gewandelt.
Ja, ich finde das voll widerlich. Jeden Euro, den du in diese Fastfood-Läden reinbringst, machen die noch mehr so einen Scheiß. Also, ich bin da wirklich, bin ich echt dagegen, dass man die Esskultur so zerstört. Also, es geht ja, nein, also deine eigentliche Frage ist ja, ich will jetzt gar nicht so sehr rotzen, nachdem ich es schon getan habe, gell? Ist das nur was für die Reichen? Also, boah, ist schwierig zu beantworten. Ich bin noch nicht so viel wirklich in wirklich armen Gebieten der Welt gewesen, sodass ich da nicht viel dazu sagen kann. Ich habe den distanzierten Eindruck, dass es einfach damit zu tun hat, sich damit auseinanderzusetzen, was man an Ernährungskultur in der eigenen Familie mitbekommen hat und zu schauen, wie will man leben und da einfach auch nicht bei dem Stand von vor so und so vielen Jahren stehen zu bleiben. Ich habe also mich im Studium sehr, sehr günstig ernährt. Wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt. Ich glaube, wir hatten ein Monatsbudget, was wir uns gesetzt haben, zu zweit von 200 € für Essen in der WG. Und da isst dann halt viele Nudeln und solche Sachen. Und jetzt ist halt so, wir essen viele Sachen, die sind gar nicht so wahnsinnig teuer, aber sie sind halt ausgewählt. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen 5-Liter-Kanister Olivenöl bestellt aus Griechenland. Ein Freund von mir hat da ein soziales Projekt, was er unterstützt. Und dann ist halt der Literpreis absolut akzeptabel für ein astreines Bio-Olivenöl, wo ich sogar noch ein soziales Projekt unterstütze. Oder als ich im Urlaub war in Andalusien, habe ich festgestellt, dass der Schinken, den die da produzieren, einfach richtig lecker ist und nicht vergleichbar ist mit dem, was es hier so bei uns so gibt für meinen Geschmack. Ja, aber da kaufst du dir dann halt auch eine Keule. Also da kaufst du dir dann eine Keule für 300 €, wenn die da 24 Monate abgehangen hat. Und dann bist du aber auch mit Fleisch versorgt für den Rest der Saison sozusagen. Dann musst du aber akzeptieren, dass du halt nicht jeden Tag fünf verschiedene Arten von Wurst auf dem Tisch hast. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, Essen wird günstig, wenn man in Gemeinschaft isst, und wenn man plant. Also wenn ich Essen vorbereite für die Woche, einen Wocheneinkauf mache, dann kann ich das planen, wie teuer das wird. Dann kann ich auch überlegen, wie viel Fleisch will ich. Aber wenn ich jeden Tag, wenn ich Hunger habe, mich dann umschaue und zu irgendeinem Fastfood-Laden gehe und mir für 5 bis 15 € da was zu essen kaufe, dann wird es natürlich teuer, ist es aber nicht gesund. Also im Vergleich zu dem, was man mit dem gleichen Geld auch kaufen könnte.
Ich höre dir fasziniert zu und habe mir währenddessen so überlegt, man könnte jetzt einfach sagen, willkommen bei Vollmiet, dem Podcast mit mehr Fleisch fürs Geld.
Ja, guck mal, das Fleisch, was wir jetzt im Wesentlichen essen, ist eigentlich ein Abfallprodukt. Es gibt hier bei uns in Penzberg gibt es einen Bauern und der nimmt quasi solche Ochsen von den Bauern, die eigentlich eine Milchkuhhaltung haben. Das heißt, die können mit den männlichen Viechern nichts anfangen. Die kriegt er quasi für einen Apfel und ein Ei, hat ein paar Wiesen, hat dann also da seine 12 Rinder, die er für wenig Geld bekommen hat, lässt sie auf seinen Wiesen weiden, direkt da vor der Tür. Die wiederum düngen die Wiesen zurück und dann wird zweimal im Jahr geschlachtet. Und da gehst du dann hin und sagst, ich hätte gerne 10, 20 oder wie viel Kilo Fleisch. Und dann kriegst du von dem Fleisch, was diese Rinder hergeben, einen Mix. Also du kriegst halt Beinscheibe, du kriegst Steak, du kriegst Hack und so weiter und so fort. Und kriegst nicht einfach nur Rouladen, ja, sondern du kriegst alle Arten von Fleischstücken und die musst du dann verarbeiten. Das ist was, was im Kopf irgendwie anfängt. Wenn du sagst, ich esse Fleisch aber nur in der Patty-Form, übersalzen und mit diesen Gewürzen drauf und dann noch ein Ketchup und ein Senf, das hat ja mit einem eigentlichen Fleisch fast nichts mehr zu tun. Ja. Oh Mann. Also du merkst, ich bin da viel mehr Fanatiker, als ich es mir eigentlich anmerken lassen will, weil für mich ist Essen echt nicht das Thema an sich. Ja, das wirkt aber im Podcast, wirkt das anders.
Weißt du, was ich mir da in dem Zuge mal gedacht habe? Also ich habe mich so gefragt, ich glaube zumindest, wir sind uns alle einig, dass Tierquälerei und so weiter total uncool ist und definitiv ist jeder Konsument steht in der Verantwortung zu sagen, das will ich nicht unterstützen. Ja. Was ich mich aber gefragt habe ist, also es gibt halt viele Produkte, da siehst du es halt nicht, da weißt du es nicht und es gibt auch viele Bio-Label, da ist halt nicht wirklich Bio oder so. Ja. Also da werden die Tiere halt doch gequält, werden halt draußen im Freien gequält, so yeah. Also das macht es alles irgendwie sehr, sehr schwierig, was uns jetzt nicht vor unserer Verantwortung befreit. Aber ich habe mich so gefragt, jetzt 2021, ne? Nach wie vor dürfte der überwiegende Teil an Fleischproduzenten oder wie auch immer man die nennt, ja, die dann die ganzen, sei es von Schlachthöfen bis hin zur Viehzucht und so weiter, die ganze Kette halt, es muss ja einen überwiegenden Teil nach wie vor geben, denen das Ganze scheißegal ist. Und ich habe mich so gefragt, so, was sind das eigentlich für Leute? Also haben die kein Gewissen oder wenn die zum Beispiel Kinder haben, wie sprechen die mit ihren Kindern drüber? Wie ist das so in der heutigen Generation? Ja, wenn ich jetzt meinem Sohn das dann irgendwie erzählen müsste, was ich mache und sage, ja, du, ich verdiene halt sau viel Geld mit Säuen, ja, die ich halt in lebensunwürdigen Bedingungen sozusagen halte, damit irgendwie am Ende die Lasagne für 1,49 im Supermarkt stehen kann oder was auch immer. Also weiß ich, habe mich dann so gefragt, wie kann man da so nachts gut schlafen? Wie kann man da so entspannt ins Bett gehen? Als Journalist würde ich gerne natürlich dann mit denen sprechen und ich glaube grundsätzlich, es ist auch häufig dann doch so, wenn du dann solche Gespräche führst, dann merkst du, okay, jetzt muss man doch wieder gewisse Dinge differenzierter sehen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es halt so, wir haben ja definitiv Defizite, ja, in diesem Bereich wahrnehmbar oder auch nicht wahrnehmbar, weil wir es vielleicht nicht wahrnehmen wollen oder dürfen oder können, wenn Journalisten nicht rankommen und nicht drüber berichten können. Ne? Und das ist so dieses, das gibt's ja, das ist ja tatsächlich da. Und die Produzenten hätten ja im Gegensatz zu den Konsumenten eine viel größere Möglichkeit, da nicht mitzumachen. Also da was wirklich Krasses zu verändern, weißt du, also man fühlt sich halt als kleiner Konsument häufig so hilflos und trotzdem ist es natürlich wichtig, das Richtige zu tun, gar keine Frage, aber es ist dann echt viel, weil ich muss es ja nicht nur bei Nahrung machen irgendwann, sondern dann auch bei Kleidung und, ne, und dann hast du also alles, was man halt irgendwie konsumiert und das ist häufig sehr zeitintensiv, zum Beispiel Nahrungsumstellung, die du beschreibst, ja, ihr habt wahrscheinlich da eine Menge Zeit auch reingesteckt, euch so zu informieren. Ich werde jetzt im letzten Monat, ich bin nicht mal dazu gekommen, irgendeinen Podcast jetzt hier für Vollmeter oder so aufzunehmen oder zu schneiden. Ja, es gäbe noch zu schneiden. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und dann denke ich, wann soll ich anfangen, mich auch noch darüber zu informieren? In diesem ganzen Geflecht bewege ich mich wieder so. Also ja, auch ein bisschen abstrakt vielleicht, aber ja.
Ja. Ey, also, weißt du, was ich so spannend finde? Hier bei uns heute im Haus, meine Frau hat gerade einem befreundeten Paar einfach einen 4-stündiges Seminar gegeben über Ernährung. Die haben sich jetzt vor einer Weile kennengelernt, geheiratet vor einem Jahr und merken halt, Ernährung ist voll das Thema, wenn man aus zwei verschiedenen Familien kommt und wollten sich jetzt einfach mal damit auseinandersetzen. Und ich bin der Meinung, es macht Sinn, in dem Kompetenzbereich, in dem man gut ist, Expertise zu entwickeln und auch Lebensweisheit zu entwickeln und die dann weiterzugeben. Und Franzi ist halt Ärztin, ich bin Pädagoge und wir haben gesagt, wir probieren das jetzt aus, wir beschäftigen uns jetzt in dieser Lebensphase mit Ernährung, weil es gerade so wichtig ist, auch für unsere Kinder Und für uns, das einfach mal einmal geklärt zu haben. Und da haben wir jetzt halt ein Jahr vielleicht uns intensiv eingesetzt und dann ist das aber auch geklärt. Und zu diesem Thema Produzenten und Konsumenten, das sehe ich mittlerweile anders. Ich habe während meiner Erziehungs- und Bildungswissenschaftsstudium musste ich ein Praktikum machen in der Erwachsenenbildung und da war ich bei einem Lebensmittelproduzenten aus Hessen. Damals Tegut, ist jetzt mittlerweile von den Schweizern aufgekauft, von Migros. Und also ich fand jetzt da nicht alles interessant, aber eine Sache habe ich da gelernt, nämlich du kaufst als Kunde, bezahlst du nicht das Produkt, was du nimmst, sondern du bezahlst, und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt,
hast du gesagt,
du bezahlst
ja
immer
das Nächste.
Du bezahlst immer, dass sowas erneut hergestellt wird zu diesem Preis.
Mhm.
Das heißt, jede einzelne Kaufentscheidung verändert den Markt. Ich kann dir das auch ganz einfach erzählen. Ich habe eine Phase gehabt, da bin ich oft in die Sauna gegangen und habe rausgefunden, ich liebe Ayran. Und ich habe also dann richtig viel Ayran getrunken.
Was hat das mit Sauna zu tun?
Jetzt pass auf, okay. Das ist so ein salziges Milchgetränk.
Ja.
Und du schwitzt ja viel Salz raus auch und da tut mir das richtig gut. Das habe ich so, hab ich einfach gefeiert. Mhm. Und es ist gekühlt. Ich bin ja mit diesem gekühlten Tetrapack in die Sauna reingegangen und habe den da getrunken. Klammer auf, ein leerer Tetrapack ist das ideale Kopfkissen in der Sauna. So. Und ich habe also dann richtig viel Ayran gekauft, immer hier in dem Laden um die Ecke. Und das hat dazu geführt, dass die in diesem Laden von einer Sparte Ayran auf zwei quasi Spalten gegangen sind, wo sie diese Produkte hingestellt haben. Weil ich bin da immer hingegangen und habe es leer gekauft. Und als ich dann wieder aufgehört habe, so viel Ayran zu trinken, habe ich festgestellt, auf einmal war wieder nur noch die Hälfte an Ayran auf Lager. Das heißt, da habe ich unmittelbar gesehen, dass das, was ich kaufe, eine Konsequenz hat. Und so ist das am Ende. Die Produzenten sind genauso in der Pflicht, ethisch-moralisch zu handeln, wenn sie es erkannt haben. Und die Konsumenten ganz genauso. Und ich bin halt der Meinung, man darf so die, Achtung Metapher, man muss sensibel bleiben auf der Herzenshaut. Also wenn du anfängst zu sagen, ja, es ist eh zu viel oder da kann ich doch eh nichts machen, das sind am Ende sind es Lügen. Man kann sagen, ich kriege das jetzt nicht verarbeitet oder da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Das ist wahr. Aber das komplett von sich wegzuschieben, das bringt nichts. Sondern ich finde es wichtig, dass wenn man eine Sache erkannt hat, dass man die dann umsetzt. Zum Beispiel im Studium habe ich herausgefunden, dass du an der Käse- und Wursttheke hingehen kannst und kannst sagen, ich möchte gerne den Abschnitt haben. Also es wird ja immer Wurst und Käse abgeschnitten und weggetan und nicht ausgelegt, weil es halt die Randstücke sind, die will keiner kaufen. Und dann habe ich da ganz viel Fleisch für fast kein Geld und den kompletten Mix an Wurstsorten gekriegt, den ich mir sonst nie gekauft hätte. Oder Kumpels von mir, die haben dieses Containering gemacht. Ja, also Lebensmittel, die nach Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen sind, die in der Tonne geschmissen wurden, sich das dann halt geholt, weil es halt einfach immer noch super gut zu essen war. Und ich glaube, all diese Dinge, die haben eine Auswirkung.
Bestimmt. Also voll, ja, heute mal ein Food Talk, ist ja auch interessant. Ich merke tatsächlich, so ganz kann ich mich momentan noch nicht so dazu hinreißen lassen oder irgendwie mich dafür erwärmen für das Thema, so wichtig das auch tatsächlich ist. Also ich stimme dir ja vollkommen zu, aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur also ich merke jetzt tatsächlich so, es war echt ein voller Monat und ich bin richtig platt und ich habe Anfang dieser Woche zum Beispiel ein Video aufgenommen mit einem Ehepaar, die erzählt haben, wie ihr 24-jähriger Sohn an Krebs gestorben ist und ich entdecke natürlich viele Parallelen zu Philipp Mickenbecker und denke mir so, boah, echt, schon wieder das Thema, ne, und so. Und dann merke ich jetzt tatsächlich schon auch, jetzt darf das Wochenende so langsam kommen. Wir haben nicht Grillen geplant, sondern wir haben geplant, danach jetzt erstmal ein schönes Eis essen zu gehen. Also sind wir schon irgendwie bei dem ganzen Food, ja. Und es ist dann auch irgendwie so ein Eis, was dann so vegan ist und alles irgendwie ganz, ganz toll. Also steht da zumindest überall dann groß drauf und schmeckt auch hervorragend. Also ist wirklich toll. Und dann denke ich so, okay, also du hast gesagt, du nimmst nur ein Jahr. Du brauchst nur ein Jahr, dich damit zu beschäftigen. Dann hast du das Ding, kannst einen Haken hintermachen, ja. Das ist aber, also was heißt nur ein Jahr? Es ist ein Jahr, es ist echt viel Lebenszeit. Und die ist, glaube ich, schon, ich stimme dir zu, die ist so wichtig, aber es gibt dann halt 5 Milliarden Dinge, die um Aufmerksamkeit schreien und sagen, ich bin aber auch wichtig und das ist aber auch wichtig, hier musst du dich dringend drum kümmern. Dass es gar nicht so leicht ist, das zu sortieren für sich, was ist jetzt tatsächlich mein Fokus, ne? Weil wir werden es alle nicht schaffen, auf den gleichen Stand in allen Bereichen zu kommen, schon gar nicht in der Tiefe. Aber, und das ist ja das Gute daran, ich habe zum Beispiel alles gehört, was du gesagt hast, darf das im Schnitt auch nochmal hören, ne? Bevor die Folge rausgeht, kann das also dann nochmal verinnerlichen. Und dann kommen mir bestimmt dann nochmal so ein, zwei Fragen, wo wir bestimmt in der nächsten Folge nochmal drüber schnacken können. Ne? Irgendwie so. Also ich versuche so ein bisschen, mich davon zu stehlen.
Also ich sehe das nicht so, dass du dich davon stiehlst. Wenn es irgendwie um Leben und Tod geht und das ist, was man isst, dann denkst du nicht über Essen gerade nach und ob du dich vielleicht irgendwie gesünder ernähren kannst. Oder auch wenn du dein Kind verlierst. Also dann steht halt Trauer. Also ja, und Sprachlosigkeit. Und, ja, dann beschäftigst du dich damit nicht. Nee.
Ja, also der Thorsten, ne, den ich heute erwähnt habe, der sagte dann so an einer Stelle, dann wurde er von Nabu angefragt, ne, ob er sich nicht für als Tierschützer engagieren möchte und so. Und dann sagte er, nee, er engagiert sich halt lieber für Menschenherzen, weil wenn du die Menschen denen was mitgeben kannst, wenn du die erreichst, wenn du hier was bewegen kannst, dann werden die ja automatisch aufhören mit dieser Tierquälerei. Also dann wird dieses Problem sich hoffentlich von selbst lösen. Fand ich auch interessant, irgendwie den Gedanken.
Ja, jetzt machen wir tatsächlich doch mit dem Essen weiter. Aber lass doch, was das Essen angeht, einfach einen Punkt machen.
Yes, für heute.
Ja, für heute. Und zu sagen, hey, also lass doch nochmal schauen auf das, was dich gerade so bewegt und da vielleicht auch nochmal eine Metaebene finden.
Können wir als letzten Anlauf Gedanken für heute gerne machen und dann denke ich, haben wir auf jeden Fall, also ich ist immer wieder spannend, ja, mit dir. Das Coole ist manchmal so, ich habe bei dir die Möglichkeit, ich kann da sowas hin, also mein Bio-Lehrer sagte mal so, Daniel, also Bio hatte ich auch nur 5, er sagte so, Daniel, du bist so einer, du kotzt dann manchmal was hin und jetzt erwartest du von mir, dass ich in dieser Kotze rumwühle und da irgendwas finde. Das funktioniert so nicht. Das Coole ist aber bei dir, Ecki, da funktioniert das voll gut. Also ich kann einfach was sagen und dann weiß ich, der Ecki, der wird auf jeden Fall noch einen guten Gedanken da rausziehen und anknüpfen und also ich merke so, ich kann mich da auch auf dich verlassen. Das finde ich voll gut.
Hey, danke, dass du das gerade so würdigst. Und mir ist wichtig zu sagen, dass wenn du für dich den Eindruck hast, du hast da gerade was hingekotzt, das ist bei mir nicht so angekommen. Und wenn dein Biolehrer das gesagt hat, dann halte ich ihn für echt unweise. Solche Wörter auszusprechen Schülern gegenüber, finde ich hochkritisch. Ich bin kein Fan von negativer Pädagogik, merkst du hier.
Das ehrt dich, ne? Und gleichzeitig denke ich mir, naja, was die Biologie-Fragen, die er gestellt hatte, anbelangt und meine Antworten darauf, wahrscheinlich hat er halt irgendwie recht gehabt und es hat mich ein bisschen motiviert auch dazu zu sagen, okay, es schadet nicht, erst zu denken, dann zu sprechen, ne? Und das ist definitiv nie verkehrt.
Pass mal auf, ich noch sagen wollte, ich habe ja den Podcast nochmal gehört.
Ja.
Und ich war beeindruckt von deiner Fähigkeit, die Bezüge herzustellen. Also du hast an einigen Stellen gesagt, oh Ecki, das hast du schon mal, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, das hast du, glaube ich, schon mal in der dritten Folge gesagt. Fand ich mega wertschätzend, dass du da so auf diese Bezüge achten kannst und auch wie vorbereitet du warst und diese Zitate reingebracht hast. Und weil das jetzt gerade irgendwie ein Punkt ist, wo wir uns so ein bisschen irgendwie auch spiegeln, was wir in den letzten Monaten über uns so auch mitbekommen haben, das ist was ich an dir schätze. Also ich finde das beeindruckend, auch deine Fähigkeit, Themen zu moderieren, was ich also in dem Podcast, wenn ich ihn dann selber anhöre, erstmal mitkriege. Weil jetzt in dem Gespräch höre ich dich ja nur quatschen, so, gell? Wie man halt sich mit einem Kumpel unterhält, aber wie man dann von einem zum nächsten Thema kommt oder eben dann auf einmal doch nochmal auf eine ganz andere Ebene, so wie jetzt gerade auch, das ist also großartig.
Oh, voll süß, vielen Dank. voll lieb. Jetzt haben wir uns gegenseitig gut zugeschleimt, im positivsten Sinne. Ich würde eigentlich gerne mit einem Gedanken rausgehen, der mir in diesem ganzen letzten Monat auch schon nochmal wichtig geworden ist. Also, ja, pass auf. Und zwar, Philipp Mickenbecker stirbt, der Zwillingsbruder Johannes und seine Freunde stellen sich vor die Kamera, machen ein Video, das mittlerweile, ich glaube, über 5 Millionen Menschen gesehen haben auf YouTube. Echt krass. Wo sie dann genau das verkünden sozusagen und darüber sprechen. Und total bewegend. Und bewegend daran ist irgendwie so zu sehen, was also die Freunde, die Philipp hatte, diese enge, intime Nähe, dieser Zusammenhalt, ja, das war echt, also sehr, sehr bewegend und ich kenne einige von denen ja auch persönlich und also wirklich eine ganz, ganz tolle Truppe Und du hast das zum Beispiel vorhin mit den Kleingruppen auch erwähnt, dass ihr zum Beispiel auch so Freunde seid, die sich regelmäßig treffen und so. Und ich glaube tatsächlich, dass das unglaublich wertvoll ist, diese tiefen Freundschaften zu haben, ja, und füreinander da zu sein, so. Und das ist eines von ganz, ganz vielen Aspekten, die ich auch in dem Ganzen irgendwie für mich mitnehme, als Positives nach vorne gerichtet, ne? Und jetzt komme ich nochmal auf den Thorsten zurück. Der hat es mir echt angetan irgendwie. Der hatte dann so ein paar Sachen zu mir gesagt und war sehr, sehr direkt, ne? Und dann haben wir uns echt sehr offen ausgetauscht und es war echt sehr gut. Wir kannten uns gar nicht. Wir haben uns einen Videodreh getroffen, heute einen Videodreh gehabt und normalerweise bin ich immer total platt. Aber tatsächlich bin ich eigentlich dann doch noch irgendwie dafür sehr energiegeladen, weil es irgendwie mit ihm so anregend war, vor und nach den Videodrehs sich zu unterhalten. Und dann habe ich ihm auch gesagt, du, also es ist halt heutzutage selten geworden, dass man sich als Freunde mal so richtig echt und ehrlich spiegelt, dass man sich so richtige, so, also tiefe Fragen stellt. Das macht man irgendwie ganz, ganz selten. Das gibt es leider sehr, sehr selten. Und ich habe mit dem Thorsten irgendwie ein offeneres, ein tiefgehenderes Gespräch geführt als mit vielen Freunden, ja, wo das irgendwie sich dann nicht so ergibt. Und das Witzige daran, und das versuche ich diesen ganz großen Bogen, den ich da aufgespannt habe, mal zu schließen, ist, dann hat er mir halt erzählt von seinem Feuerschalenprogramm, dass da eben Leute zusammenkommen und er mit denen einfach sich deren Leben anschaut und so weiter. Und ich habe ihn dann gefragt, woher kommt dieser Name, das Programm, das du das Feuerschalen nennst? Und sagt dann, ja, das war halt in einem Gespräch mit einem Freund, als sie an einer Feuerschale saßen und sich da unterhalten haben, sich tief in die Augen geschaut haben sozusagen und gemerkt haben, wow, da tut sich gerade was und da erreichen wir gerade eine Tiefe, die wir so noch nicht erreicht haben. Und das hat mich halt voll daran erinnert, ne? Jetzt, also ich meine, ich denke, dir ist es hoffentlich total klar, als du von den Lagerfeuern erzählt hast und ich gesagt habe, yo, wir haben uns eine Feuerschale zugelegt. Und das ist so dieser ganz große Bogen, wo ich merke, mit Blick nach vorne, das Wetter war lange echt kacke, also für mich persönlich sage ich halt, es war kacke und dann war es ziemlich heiß, auch nicht so ganz meins. Ich hoffe aber, dass sich das jetzt mal so richtig schön einpendelt, dass wir einen richtig guten Sommer haben. Diese ganze Inzidenz ist ja auch irgendwie gerade, jetzt haben wir so ein bisschen was, wo ich denke, okay, diese Zeit sollten wir nutzen und das will ich gerne so nach außen weitergeben, zu sagen, hey liebe Leute, cool, dass ihr unseren Podcast gehört habt, aber macht's so, doch bitte so danach wie Ecki. Geht danach raus und grillt mit euren Freunden oder macht's wie Familie Höhli und geht gepflegt mal ein schönes veganes Eis essen. Weil das war ein richtig gutes Schlussplädoyer, oder?
Ja, ach, wie schön. Also ich denke mir halt, jetzt müssen wir schnell zum Punkt kommen, weil bei mir scheint die Sonne vielleicht ein Schlauchboot noch aufpumpen oder so. Ja, also ich meine, man kann sich ja schon die Frage stellen, bei diesem ganzen Leid, ja, und bei diesen ganzen offensichtlichen Dingen, die scheiße laufen, also wenn Menschen an Krebs sterben, wenn Essen ekelhaft produziert wird oder Leute sich halt da einen Reibach draus machen, was bleibt einem dann? Also soll man einfach das Leben genießen mit Freunden und essen gehen oder was? Ist das so, oder? Was bleibt? Ist das Lagerfeuer?
Ich würde die Frage gerne erstmal offen lassen. Also es ist doch schön, zu sagen, hey Leute, was bleibt? Jetzt denkt ihr doch mal drüber nach. Ich gebe den Ball. Guck mal, Ecki, ich habe mir am Anfang überlegt, bei der Frage, wer bist du? Und mir nichts eingefallen ist, dann habe ich mir überlegt, ja, es wäre doch eigentlich cool, wenn ich dich jetzt fragen würde, Ecki, zu sagen, wer bist du? Ne? Und dann antwortest du, und dann kann ich mir, basierend auf deiner Antwort, kann ich mir dann Gedanken machen, sagen, ah, okay, cool, so, ist das eine gute Antwort? Ja, dann wie kann ich die adaptieren, so die Struktur übernehmen oder was? Nee, ich will die gar nicht hören. Ja, ich bin jetzt herausgefordert, mir selber eine Antwort darauf zu erarbeiten. Und nächste Folge kann ich das hoffentlich beantworten. Und ich glaube, im Gleichen fände ich es aber dann tatsächlich spannend, dann auch von dir zu hören. Also wenn ich dich frage, ja, dann vielleicht frage ich dich ja dann und dann bist du gechallenged so. Und ich glaube aber auch mit der Frage, die du jetzt eben in den Raum geworfen hast, wenn ich dir jetzt beantworten würde zu sagen, ist es das jetzt? Ist es jetzt einfach nur schön essen gehen und das war's? Also selbstverständlich nicht, Spoiler Alert, ja. Aber die Antwort darauf, die ist ja mega spannend und die sollten wir, glaube ich, auch unbedingt nochmal in der nächsten Folge aufgreifen, oder was denkst du?
Finde ich gut, lass das genauso machen.
Awesome. So, in diesem Sinne, wenn ihr diese Folge hören werdet, lasst mich gucken, wie viel Zeit ich zum Schneiden habe, ein paar Tage, dann hoffe ich, dass auch geniales Wetter ist. Und also wir versuchen es ja pünktlich zum ersten, ne? Und dass ihr dann so richtig Gutes nutzen könnt, inspiriert seid, motiviert seid, nicht nur rauszugehen und was Leckeres zu essen, sondern auch darüber nachzudenken. Ja, und dann?
Welches Opfer, also freiwilliger Verzicht, würde dir und deinem Umfeld jetzt gerade gut tun?